Hallo.
Engels und Chef hier.
Der Podcast, Frau Engel.
Heute live.
Ja, ich wollte fragen, was ist heute besonders? Heute ist live, ja. Erstmal ganz herzlich willkommen allen, die hier sind. Wir können nur einen Bruchteil der Leute sehen, die hier stehen. Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind und wir hoffen, gerade ist es trocken, dass es trocken bleibt. Wenn nicht, ja, einfach durchhalten. So.
Chef sitzt ja trocken, ne?
Ich sitz trocken, genau. Frau Engel, wir haben ein Thema. Der ganze Katholikentag hat ein Thema. Und Sie wollten eine Frage zum Einstieg stellen.
Echt? Chef, wann waren Sie das letzte Mal mutig? In welcher Situation? Wissen Sie das noch?
Ja, heute Morgen.
Weil?
Weil ich ihr Recht geben musste.
Da weiß ich nichts mehr von.
Ja, und zwar ja indirekt, das kann ich Ihnen jetzt erklären. Und zwar wir haben Anfang der Woche entschieden, dass wir doch nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug anreisen.
Die Geschichte habe ich gerade schon ein paar erzählt, ja.
So, und ich habe dann mein Gepäck radikal runter reduziert und habe nur ein paar Schuhe mitgebracht, aber halt so Business-Schuhe. Und da habe ich dann gestern doch deutlich gemerkt, das ist wirklich gar nichts für hier. Und dann musste
Das habe ich Ihnen natürlich schon im Vorhinein gesagt.
Sie hat gesagt, Sie werden leiden. Ich habe gelitten und deswegen war ich heute Morgen Schuhe kaufen. Also ich musste ihr Recht geben und da gehört bei Frau Engel immer eine gute Portion Mut zu, weil das fällt nicht in die Grube der Barmherzigkeit und wird vergessen, sondern das kommt dann immer wieder
wow.
Nach oben.
Genau. Ja, und ich war mutig das letzte Mal. Wolltest du mich das auch fragen?
Ja.
Achso, ja. Boah, das ist eigentlich eine gute Frage. Wann war ich das letzte? Eigentlich immer, wenn ich mit Ihnen unterwegs bin. Wirklich.
Ja.
Nee, so spontan fällt mir natürlich nichts ein. Vielleicht kommt das noch, aber eigentlich schon.
Mut ist ja, das ist ja auch ein großes Wort, finde ich. Ne? Manchmal denkt man, ja, mutig, ich bin gar nicht so mutig. Aber ich habe so in den letzten Tagen jetzt schon drüber nachgedacht, dass ganz viele Menschen jeden Tag unfassbar mutig sind. Das sieht man so gar nicht. Und ich glaube, bei sich selber oft auch nicht. Was würden Sie denn sagen, was ist sowas, fällt Ihnen jemand ein, muss man ja jetzt nicht namentlich nennen, aber wo Sie sagen, das ist ein Mensch, boah, finde ich unfassbar mutig, wie der sein Leben angeht oder die ihr Leben angeht.
Oder stellt mich immer vor, so vollendete Tatsachen und so Fragen, anstatt du mir das mal vorher mit auf den Weg gehst.
Frau Engel hat gesagt, die Fragen dürfen vorher nicht bekannt sein,
ja,
damit das spontan bleibt.
Ja, gut. Boah, es gibt bestimmt mehrere, ja. Aber was mir jetzt spontan einfällt, ist wirklich hier am Katholikentag, wenn die Menschen sich begegnen, die sich auch nicht kennen. Also wenn man miteinander, ne, also angesprochen wird, wenn man miteinander quatscht und einfach sich austauscht, das finde ich wirklich unglaublich mutig, weil wir merken es, dass auch einzelne Personen, gerade auch junge Leute, also egal welches Alter auf uns zukommt, und dann denke ich immer, boah, das hat schon echt auch mit Mut zu tun, einfach ne, miteinander dann ins Gespräch zu kommen und sich bekannt zu machen. Ja.
Das ist jetzt nochmal eine gute Überleitung für die, die jetzt dann in 2 Wochen den Podcast hören. Wir sind ja hier beim Katholikentag, wir sind beim Katholikentag, deswegen ist das jetzt auch für die, die hier sind, ist das live, für die, die uns dann später hören, ist es dann aufgezeichnet. Was sind denn so Ihre ersten Eindrücke neben dem, dass viele Leute mutig sind, weil man sich begegnet, so vom Katholikentag?
Schade mit dem Wetter,
ja.
Aber wir haben gestern ganz oft von vielen gehört, es ist wie so ein Klassentreffen und das nehme ich auch so wahr. Also diese Church-Bubble ist ja vorhanden und das ist ja total schön, dass man einfach sich so begegnet und das finde ich ist immer das A und O in der Pastoral, Beziehungsarbeit und ich finde, das kann man hier wahnsinnig gut leben und neue Leute kennenlernen, alte Leute wiedersehen und das finde ich einfach toll.
Also mir geht das auch so, dass man auch so ein bisschen das Gefühl hat, wir waren gestern bei einer Veranstaltung, wo es dann darum geht, dass wir als Christen einfach auch eine Minderheit schon sind und das auch immer mehr werden. Und da hat man jetzt 2 Möglichkeiten. Man kann den Kopf in den Sand stecken und kann sagen, wir warten darauf, dass der Letzte oder die Letzte das Licht ausmacht. Oder man versucht, was zu ändern, versucht, was zu machen, Aufbrüche zu leben. Und das finde ich so, dass man sich hier so erlebt. Also wir sind ja nicht allein. Also wenn ich jetzt alleine hier gucke und wie viele Menschen man begegnet, auch heute Morgen der Dom war knackevoll. Und einfach so zu sehen, also wir sind vielleicht auf dem Weg, immer mehr eine Minderheit zu werden, aber wir sind keine Einzelkämpfer und das dürfen wir auch nicht werden. Und das, denke ich, das ist auch sowas so zum Thema Mut, dass man sich zusammentut, dass man sich vernetzt, ist immer so ein großes Wort, ne? Also, dass man, dass wir uns immer mehr auch als so eine Gemeinschaft begreifen, die zusammen auch was bewegen kann. Weißt du so?
und auch Mut zum Christsein zu stehen. Ja. Also ich weiß noch genau, ich war in der Schule eine der wenigsten, die Messdienerin war. Und dann habe ich da auch, also ich habe das nicht verschwiegen, so nicht, man wusste das schon, aber ich habe da jetzt auch nicht offen zugestanden. Also es kommt mir jetzt immer mal wieder so in den Sinn, dass ich jetzt nicht gesagt habe, ja, ich bin Messdienerin, ich übernehme das oder so. Nee, also und das finde ich auch mutig, echt. Gerade irgendwie in der heutigen Zeit, wo das vielleicht auch oft mal nicht so gut ankommt, zu sagen, ich bin katholisch, ich bin Christ und ich mache das echt gerne.
Gibt es denn so eine Situation, wo Sie sich daran erinnern, wo Sie sagen, da habe ich mich nicht getraut, dazu zu stehen, dass ich zur Kirche gehe, dass ich an Jesus glaube, dass Gott für mich eine Rolle spielt?
Nee, also in der Schule damals beim Abi, da gab es eine Situation, da hat eine gesagt, ich bin Messdienerin und so, und dann anstatt ich sage, ey, ich auch, und ich war ganz viel in der Jugendarbeit und so, habe ich geschwiegen. Hm. Und daran erinnere ich mich, weil ich das total blöd und nicht lächerlich, aber also das geht mir nach, weil ich denke, warum? Also hätte ich eigentlich schön gefunden zu sagen, ja, ich auch und mich mit der zu connecten und so, aber da habe ich geschwiegen. Mhm. Hm. Hm. Also und da hätte ich mehr Mut gebraucht, der mir da gefehlt hat, ja.
Also ich denke, wenn man
bei
so...
Bei Ihnen denn? Weil
ach so, bei mir? Ja.
Wir wollten ja eigentlich immer schon von klein auf Priester werden.
Ja, also ich... Ja, also es gibt eine Situation, die war ein bisschen creepy, da bin ich in so ein Ferienlager von meinen Eltern geschickt worden mit meiner Schwester, die wollten irgendwie Ruhe haben in den Sommerferien. Wir haben uns da irgendwie outgesourced für 3 Wochen und dann habe ich überlegt, was nehme ich jetzt so mit, und dann habe ich, das war so ein Plastikding, so eine blinke Madonna, ja.
Und, oh, und da hat man schon gemerkt. Dann,
ja.
Wie alt warst du da?
Wir, 12 oder so, weiß ich nicht. Und dann habe ich die halt so eingepackt, so mit, und wir haben da so in so Zelten gehaust, und dann habe ich mir die da so hingestellt, und dann hat irgendwie einer mal was Doofes gesagt und dann habe ich die eingepackt. Oh. So, ja. Und dann hat er, und dann, was? Aber die Geschichte geht weiter, und dann hat der gesagt, warum hast du das Ding denn weggestellt? Und so habe ich gesagt, ja, ich habe keinen Bock, dass du mich hier verarscht, ne? Und dann hat er gesagt, nee, lass das doch ruhig stehen. So, dann habe ich das wieder hingestellt und dann sind wir...
Seit wann hören Sie so sehr auf andere?
Dann sind wir über diese blinke Madonna ins Gespräch gekommen. Und das, also wirklich, das ist jetzt ja schon länger her, so als Jugendliche. Und das war jetzt kein kirchlich geprägtes Lager oder so, sondern das war so ein freies Zeltlager. Und das fand ich richtig cool. Und das war für mich so ein Ding, wo ich dann gedacht habe, also man muss einfach dazu stehen, weil das auch Brücken baut. So, es gibt Leute, die schütteln den Kopf, die gehen weg und sagen, ja komm, lass mich in Ruhe damit. Hat der Paulus auch erlebt, so, ne? Aber ich denke, wenn man wirklich dazu steht und dann auch was zu sagen hat, dann baut das Brücken, dann kommt man ins Gespräch und dann kann man Leute wieder dafür interessieren. So.
Ja, und das finde ich eigentlich ganz schön, weil Sie haben ja Antwort gegeben, warum Sie das mit hatten, oder? Also ihr seid ins Gespräch gekommen und das finde ich das Wichtige, dass man heutzutage Antwort geben kann, warum ist man gerne Christ, ja? Also warum glaubt man und warum ist man miteinander unterwegs, ja?
Was glauben Sie denn, wie kommt man denn dahin, dass man in der Lage ist, also nicht nur den Mut zu haben, was zu sagen, sondern dass man auch was zu sagen hat?
Ich wollte gerade sagen, mutig sein. Eigentlich das eigene Glaubensleben einfach authentisch nach außen hin zu vertreten. Das würde ich sagen. Also dass man sich nicht einschüchtern lässt, sondern wirklich Preis davon gibt, was einen selber bewegt und einen was gibt. Ja.
Also mir kommt da nochmal, wir hatten letzte Woche den Text aus dem ersten Petrusbrief, ne? Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen von der Hoffnung, die euch erfüllt. Also das ist so ein Wort, was mich unfassbar untreibt, weil ich denke, wenn wir als Kirche ernst genommen werden wollen, wenn wir auch wahrgenommen werden wollen, dann müssen wir was zu sagen haben. Und zwar natürlich auch zu politischen Themen, zu gesellschaftlichen Themen, aber eben auch zu den Dingen, die wirklich den Kern des Glaubens berühren. Ne? Also warum glaube ich an Gott und warum habe ich für mich das Gefühl, dass das sinnvoll ist, an Gott zu glauben? Ja, weil es gibt da ganz viele, die sagen, ja, kannst du machen, aber hast du eh nichts von. Aber das ist ja nicht meine Alltagserfahrung. Und darüber zu reden, also warum ist das ein Bonum für mich, an Gott zu glauben, mit Gott durch mein Leben zu gehen, dann jetzt für uns Katholiken auch dann nochmal, also auch die Sakramente sich da reinzugeben und die zu leben und sich damit zu verbinden und da auch nochmal auf eine ganz besondere Weise mit Jesus in Berührung zu kommen und von ihm auch berührt zu werden. Aber darüber muss man ja reden können, weißt du?
Ja, das meine ich ja, diese Beziehungsebene, wie das bei Ihnen im Zeltlager war und generell, also ja wirklich, also miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich hatte das letztens jetzt nochmal, also man ist ja immer so ein Aushängeschild dann, ach, die arbeitet bei der katholischen Kirche, man hat direkt immer ein Thema und dann kommt wirklich immer dieses Negative erstmal und ne, dieses Kritische und so. Und wenn man dann keine Antwort steht, also ob man das verstehen kann und man kann das ja oft verstehen, was die bewegt, ne? Und warum die sagen, nee, also Kirche, das catcht mich jetzt nicht mehr irgendwie, ne? Aber dass man dann mit denen ins Gespräch geht und dann auch nochmal vielleicht die Möglichkeit hat, okay, die Meinung zu verändern und zu sagen, okay, die lassen sich nochmal auf was ein. Das finde ich total schön. Und das passiert ja nur im Gespräch und in der Kommunikation.
Aber was würden Sie jetzt jemandem sagen, der sagt, ja, also ich glaube schon an Gott und mir ist das auch alles wichtig, aber ich möchte das eigentlich für mich alleine machen. Ich möchte da jetzt nicht groß drüber reden und mir ist auch lieb, wenn mich da keiner drauf anspricht. Mhm.
Ja, ich würde, glaube ich, erstmal fragen, warum also dieser Alleingang ihm wichtig wäre oder dieser Person. Und dann würde ich aber schon... Ja,
vielleicht auch, um nicht kritisiert zu werden.
Wie meinst du?
Ja, also weil das ja schon...
So, ja genau, das hast du noch mit angegangen, ja. Und dann aber zu fragen, also wie er seinen Glauben lebt, also wie diese Person den Glauben lebt, also was ihm wichtig ist. Und ich würde dann von mir erzählen, dass mir in meinem Glauben die Gemeinschaft unglaublich wichtig ist. Und dann davon erzählen, zum Beispiel mit sonntags, mit den Messen, mit der Begegnung, ja, miteinander unterwegs zu sein. Und ich glaube, wenn man das authentisch vertreten kann und davon auch ja begeistert erzählen kann, erweckt man Neugier. Und das erhoffe ich ja auch immer durch Instagram und überhaupt auch im Alltag in Krefeld selbst. Und merke das ja auch, dass die Menschen denken, ach, okay, dann lasse ich mich da vielleicht mehr drauf ein. Also diese Offenheit wünsche ich mir einfach von ganz vielen, dass sie sich auf diese Sachen einlassen und dann nochmal abwägen können, okay, möchte ich das wirklich nur für mich oder ist das eine Option?
Jetzt haben Sie Instagram ja schon erwähnt, da sind wir ja auch im Weg gegangen. Also am Anfang war das ja zum Beispiel so, da haben sie ja hauptsächlich irgendwie jetzt mich oder andere Personen gefilmt.
Ja, eigentlich und, hauptsächlich sie.
So, ja. Aber irgendwann kam ja der Punkt, wo sie sich dann, also im wahrsten Sinne des Wortes, ja getraut haben, Gesicht zu zeigen. Was war der Auslöser? Warum haben sie gesagt, okay, ich muss da jetzt auch irgendwie mit rein? Und wie viel Überwindung hat sie das gekostet? Ja.
Ich weiß gar nicht, wann der Zeitpunkt kam. Also ich begründe das in erster Linie immer, ich habe tatsächlich immer nur Chef gefilmt und ich war von ihm abhängig so ein bisschen. Also
ich sehe immer noch.
Ja. wenn er mal nicht im Büro war oder wenn er wirklich von einem Termin zum anderen gehetzt hat und ich da mit der Kamera da stand, da wusste ich ja schon, welchen Blick ich erleben darf. Und dann habe ich gedacht, boah, nee, also irgendwie, das ist mir dann doch zu anstrengend, gerade weil die Followerzahlen dann zunahmen und so. Und ich ja auch was zu sagen hatte, habe ich gedacht, nee, also es ist ja einfacher, wenn ich auch mal selber in die Kamera spreche, gerade wenn ich dann im pastoralen Alltag die Leute mitnehme, von meiner Arbeit erzähle. Und ich finde es halt einfach unglaublich wichtig, dass man Gesicht zeigt, vor Ort und digital, wo heutzutage, ob wir das gut finden oder nicht, die meisten Menschen unterwegs sind und wir deshalb, so ist meine Meinung, als Kirche unbedingt in den sozialen Medien vertreten sein müssen, dass wir da einfach Gesicht zeigen und dass ich da dann wirklich auch erkennbar bin als Strangles, als Chef. Und das merken wir in den vielen, vielen Nachrichten, die wir bekommen. Die sind seelsorgerisch in allen Lebenslinien, kommen die Leute auf uns zu mit ihren seelsorgerischen Herausforderungen, weil sie wissen, wer steckt hinter diesem Kanal. Also, dass nur Frangels das liest oder halt auch Chef so und dass da jemand ist, den sie kennen, also der Gesicht zeigt und dass da jetzt nicht einfach nur was gezeigt wird und man weiß gar nicht, wer steckt hinter diesem Kanal. Und das finde ich unglaublich wichtig. Und vor Ort kriege ich das auch immer mit, wenn Leute zu uns nach Dio kommen, uns besuchen kommen und dann sagen irgendwie, ich weiß gar nicht, wer unsere Gemeindereferentin und unser Pfarrer vor Ort ist. Also, ich sehe die so selten. Klar, wir kennen alle die Umstrukturierungen, die überall anstehen und so, aber das finde ich auch unglaublich wichtig, vor Ort präsent zu sein, Gesicht zu zeigen, Beziehungsarbeit zu leisten, ja.
Was würden Sie denn sagen, was hat sich für Sie persönlich denn verändert, dadurch, dass Sie jetzt eben ja auch in gewisser Weise in der Öffentlichkeit stehen, als Mitarbeiterin der Kirche, als jemand, der sagt, also Leben ohne Glaube geht für mich nicht. Hat sich da für Sie was verändert? Dass das jetzt so breit ist, dass Sie können ja nirgendwo mehr hingehen, ohne dass die Leute wissen, dass die Tante von der Kirche. Also
die Tante, die Alte. Ja. Die Alte. Ja, das, was ich eben schon angesprochen habe. Also es ist wirklich so, dass die dich natürlich direkt mit der Kirche verbinden, mit dem Glauben. Und das einfach wirklich die ersten Themen sind, die angesprochen werden. Ob das jetzt bei Familienfeiern sind, bei Geburtstagen, bei Freunden. Ach, das ist die, die bei der Kirche arbeitet. Und dann kommen alle Themen, die die beschäftigen, raus. Es ist einfach so. Und wenn man dann oder keine Antworten hat, ist das echt schwierig. Weil dann denken die Leute wieder, ach ja, lass die mal quatschen von der Kirche. Aber wenn man mit denen ins Gespräch kommt, also da passiert schon echt viel, finde ich. Auf so einem Geburtstag um 12 Uhr mit einem Bierchen, aber genauso auch auf der Straße. Also es ist wirklich, Beziehungsarbeit.
Jetzt lavieren wir die ganze Zeit so rum und sagen so, ja, Antwort, man muss Antworten haben. Also richtige Antworten haben wir jetzt auch noch nicht gegeben.
Ja, dann gib mal eine.
Ja, nee, also für mich wäre jetzt nochmal die Frage so, also das Motto jetzt, hab Mut, steh auf, er ruft dich, das ist ja aus der Perikope mit dem blinden Bettler Bartimäus genommen. Ich finde da einfach, also mir gefällt das Motto, weil das für mich viel von der Dynamik, die Kirche eigentlich haben müsste, zeigt. Ja, das ist von Anfang an ein Gemeinschaftsding. Ja, dieses große Wunder, was Jesus da tut, dass der Blinde sehend wird, das passiert auch auf Vermittlung durch die anderen hin. Ja, die sagen, und jetzt trau dich und jetzt steh auf und geh auf Jesus zu und schmeiß dich dem in die Arme. So, der hat dich schon längst gerufen.
Auch wieder Gemeinschaft voll.
So,
ja.
Ne? Also das heißt, das ist von Anfang an ist das so ein Gemeinschaftsding, ne? Also auch natürlich ist Jesus der das Wunder tut, ne? Aber der spannt die alle mit ein und da ist so ein Geist in denen, die merken so, also wenn wir die beiden jetzt zusammenbringen, dann wird das hier was richtig Großes. Und da denke ich, das müsste so eine Grunddynamik von Kirche eigentlich sein, dass man sich eben gegenseitig ermutigt, ja? Also auch dabei zu bleiben. Wir wissen alle, Kirche ist nicht perfekt, wir sind nicht perfekt, keiner ist perfekt. Und es gibt genug Gründe zu sagen, ich finde den Laden ätzend und das passt mir nicht und das passt mir nicht. Aber eben als Gemeinschaft auch zu gucken, dass wir ja Gerufene sind in diese Gemeinschaft hinein und dass wir eigentlich alle das Ziel haben, uns Jesus in die Arme zu schmeißen und naja, nochmal auf eine andere Weise so auch Sehende zu werden, so, ne? Was braucht die Welt? Was braucht die Kirche? Was brauchen die Menschen in meiner Umgebung? Und wo kann ich meinen Beitrag da so leisten, so, ne? Und
das ist so ein schönes Bild, weil stimmt, also diese Gemeinschaft, weißt du, ist da schon ganz klar, die in den Gemeinden vor Ort auch sein sollte. So,
und da denke ich mir, also ich würde mir von der Kirche da mehr Mut wünschen, das mal nach vorne zu stellen. Ja, also nicht so dieses ewige um sich selber kreisen, Wunden lecken und so. Ich denke so, Leute, wir haben so eine tolle Botschaft, wir haben so ein super Angebot, wir haben so einen grandiosen Gott, ja, der so unfassbar viel für uns schon getan hat in der Heilsgeschichte und immer noch konkret in unserem Leben tut. Und also warum kriegen wir das nicht mehr hin, dass in Anführungsstrichen, publikumswirksam in die Welt zu bringen. Weil das ist doch das Geilste, was dir im Leben eigentlich passieren kann, dass du mit Gott so...
Ja, und dann wird eher gemotzt, ne, und ja.
So, ne? Also, und da denke ich so, also Kirche, hab mal Mut, hör das Motzen mal auf und mach mal deinen Job einfach, ne? Bring die Leute mit Jesus zusammen, verkünde das Evangelium und leb die Nummer mal vernünftig. Und vielleicht hat das nochmal eine andere Wirksamkeit auch in die Gesellschaft und auch in die Kirche hinein, wenn man merkt, okay, wir gucken jetzt erstmal wirklich auf das, was dieses Feuer, was wir ja alle irgendwie auch mal in uns gespürt haben und immer noch spüren, was das anhält, ne, und was das auch nochmal groß machen will, so, ne, also wirklich Mut, auf Jesus zu gucken und zu sagen, und mit dem gehen wir jetzt so nach vorne, weißt du?
Ja, und in Gemeinschaft ist ja alles besser. Aber das ist,
Ja, nee, nicht alles, aber. Ja. Da muss auch realistisch bleiben. Aber,
ich habe jetzt an eine Kirche gedacht und also wirklich an die Sachen, die auch angeboten werden. Es ist ja einfach tausendmal schöner, wenn man sich gegenseitig unterstützt und einander wertschätzt und miteinander unterwegs ist, als wenn man da mit 5 Leuten sitzt, die sich auch noch irgendwie gegenseitig versuchen auszu. Ja. Jetzt haben wir eben gesprochen darüber, wann wir das letzte Mal mutig waren? Wann war denn Gott für Sie das letzte Mal mutig? Gibt's da so? Kann man das so sagen?
Wann Gott das letzte Mal mutig war? Jetzt in meinem Leben oder wie? Oder?
Ja, also wann Sie so die Erfahrung hatten vielleicht.
Also ich glaube, der war ziemlich mutig, als der irgendwie mich auf den Weg gebracht hat, in seiner Kirche was zu machen. Da habe ich gedacht, das hätte auch schief gehen können. Also da fand ich ihn jetzt schon ziemlich mutig.
Ja, für mich ist er irgendwie immer mutig, muss ich, also so.
Ja.
Ja. Hast du gar nicht so die Antwort drauf?
Nee.
Aber das ist auch mal gut immer.
Nee, vielleicht war die Frage einfach nicht gut. Ja,
natürlich, klar.
Ja. Nee, Also ich finde, Gott ist mit jedem Menschen ja unfassbar mutig. Oder? Schon.
Denke ich, oder?
Ja.
Ja. Ja, aber dann stell du mal eine Frage, wenn du meinst, meine war blöd.
das habe ich ja so nicht gesagt. Ja, ich wollte noch mal fragen, also ich wollte auch auf die Schiene Gott jetzt gehen, nämlich, wo haben Sie denn das Gefühl mal für sich gehabt, so im Leben, da hat Gott mich mutig gemacht? Weißt du, so eine Situation haben wir im Leben tausendfach, wo du da sitzt und denkst so, wie die Nummer werden soll, wie ich das anpacken soll. Am liebsten würde ich einfach abhauen und dann aber eben nicht abhauen und durchziehen. Gibt's da so, wie kommt man an den Punkt, dass man Gott so echt als Kraftquelle auch erfährt?
Gute Frage. Also als stetigen, tatsächlich oder ständigen Begleiter in meinem Alltag. So, und wenn es zu so herausfordernden Sachen kommt, ich habe jetzt irgendwie den Studienbeginn, der fiel mir jetzt so ein. Ich habe in Paderborn studiert und musste 4 Wochen eher als alle anderen dahin. Und ich war gerade 18, ganz jung, das erste Mal von zu Hause weg und dachte so, 4 Wochen jetzt da alleine und kein anderer war da. Die kamen erst 4 Wochen später. Da habe ich auch so gedacht, boah, Hilfe, ne? Und ich wusste aber, der trägt mich jetzt, ehrlich, also was soll mir Schlimmes passieren, das klappt schon und das erfahre ich in ganz vielen Situationen meines Lebens, wo ich denke, boah, wie wird das wohl werden, die Veranstaltung, das und das, da stehst du vor irgendwelchen Herausforderungen und. Ich weiß einfach, also wirklich, das ist so ein Grundgefühl, der wird mich da schon durchbringen und wird mich schon leiten. Und wenn es auch nicht klappt, ne, habe ich auch mittlerweile so dieses, dann sollte es nicht sein. Also so, dann wird er mir schon einen anderen Weg zeigen.
Das ist aber, was wir in Niederrhein immer sagen, wer weiß, wofür Dude war.
Ja.
Ne? Ja.
Küt wird küt.
Also ich finde zum Beispiel, ich habe das im Studium, also man ahnt das jetzt nicht, aber ich fand so diese mündlichen Prüfungen im Studium, ich fand die grauenhaft. Da habe ich wirklich, ich habe tagelang...
Ich fand die toll.
Ja, ein bisschen bla bla bla, ja. Ne, um Finger wickeln und fertig.
Ja, genau so.
Und ich fand das so schrecklich und ich konnte dann also wirklich auch... ich konnte mich da so reinsteigern, Tage vorher, ne, was machst du, wenn er eine blöde Frage stellt und kannst nichts sagen und so. Und da habe ich mir damals angewöhnt, vor jeder schwierigen Situation diesen Heilig-Geist-Hymnus zu beten. Und
das
wir haben jetzt nächste Woche Pfingsten, also ich kann das Ding nur empfehlen, das ist so großartig und das wirkt garantiert. Also wirklich, wenn ich weiß, ich habe ein schwieriges Gespräch, wenn ich weiß...
Also jeden Tag, wenn Sie mich
sehen. Jeden Tag, wenn ich ins Büro komme. Nein, also wirklich, wenn ich weiß, da ist heute... was, das wird mich massiv herausfordern, da ist auch ein bisschen Taktik gefragt oder so, ne? Ja. So Situationen, von denen ich merke, die sind vielleicht auch ein bisschen zu groß für mich alleine, so, ne? Also dann bete ich immer diesen Heiliggeist.
Ja, dann sag den nochmal, weil das fand ich ganz schön, als ihr...
Gotteslob Nummer 342. Und ich gehe wirklich dann mit einem ganz anderen Gefühl in Begegnungen, in Situationen hinein. So, weil ich finde wirklich, dass dieser Heilige Geist, das ist die pure, ermutigende und bekräftigende Kraft, die Gott für uns hat und die der dann so volle Pulle auf uns ausgießt. Also ich bin jetzt kein großer Charismatiker so, aber ich finde so dieses, sich mit dem Heiligen Geist zu verbinden und wirklich so, ne, mir fehlt da die Kraft, sei du jetzt da und du musst da irgendwie mit ran. Das finde ich einfach unfassbar wichtig. Also so auch zum Thema so Mut haben. Also wenn du in deinem Leben an so einem Punkt kommst, wo du so denkst, da brauche ich jetzt Mut, da brauche ich jetzt Kraft, da brauche ich wirklich Geist, dann zack, ab.
Dann zum Heiligen Geist beten.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Finde ich ganz wichtig.
Und dann ist das wie so ein befreiendes Gefühl oder so ein Kraftgefühl?
Also ich habe zumindest das Gefühl, ich habe jetzt alles, was ich tun konnte, habe ich jetzt getan. So. Und das andere muss dann schon der Heilige Geist machen. Und meistens macht er das auch.
Ja,
und wenn nicht, dann sind wir wieder bei Frau Engel, wer weiß, wofür Jude war.
Achso, ich dachte, dann ist Frau Engel wieder schuld.
Nein, das nicht. Okay. Nein, aber ganz im Ernst, also das finde ich wirklich, dass ich glaube, dass man das gut lernen kann, sich dem Heiligen Geist so anzuvertrauen und dem auch so auszusetzen und zu sagen, jetzt bist du dran, mach du mal. Hm.
Ja, gibt es so Situationen für Sie, wo Sie sich mehr Mut gewünscht hätten, gerade in Ihrem beruflichen Alltag, wo Sie sagen...
Ich bin ja so harmoniebedürftig.
Oh ja, ist ja wirklich, das würde man gar nicht meinen. Aber.
Und das ist, also manchmal habe ich mich bei so Gesprächen schon geärgert und habe gedacht, nee, du hättest hier eigentlich deutlicher sagen mal müssen, was hier Phase ist.
Ach echt?
Ja. Ja, aber dann, damit es eben jetzt nicht irgendwie Ärger gibt und so, habe ich dann gedacht, na komm, so machst du lieber nicht so. Und ja, und im Nachhinein habe ich gedacht, nee, komm, da hättest du wirklich mutiger sein müssen, da hättest du Farbe bekennen müssen, wo du gerade denkst, so, das läuft jetzt hier nicht gut, da müssen wir nochmal ran. Ne? Ja. Aber das bleibt auch eine Baustelle für mich, weil ich habe eigentlich keine große Lust auf Konflikte. So, das Leben geht leider nicht ohne. Aber das muss ich noch lernen. Ja. Und bei Ihnen?
Gibt's nichts.
Das hätte ich gedacht.
Nee, wüsste ich jetzt gerade so spontan nicht tatsächlich.
Nee. Ja.
Nee, weil ich, ja, nee.
Ich fand tatsächlich auch, als wir mit Instagram angefangen haben,
wollte ich gerade drauf kommen.
Ja, sich dieses da so
dann auszusetzen.
Wie mittlerweile so ist man sagen. Über die Jahre jetzt echt dran gewöhnt, so, dann kriegt man auch ein dickes Fell, aber wenn ich so an die Anfänge denke, sich selber dann da so zu sehen und dann denkst du so, brrr, was machst du da?
Ja, also er guckt sich immer schon sehr grinsend an, wenn er sich dann da sieht. Aber ich wollte tatsächlich da gerade drauf kommen, weil das ja auch als katholischer Pfarrer, das machen ja auch nicht viel, also viele sagen immer, dass der das mitmacht, das ist ja toll, ne? Also, weil als katholischer Pfarrer, man hat ja auch nochmal eine andere Außenwirkung und generell, sie haben ja viel Verantwortung jetzt auch in der Leitungsfunktion und so. Das ist ja auch nochmal was anderes, sich da so zu präsentieren, auch mit unserer dynamischen und flapsigen Art, so, ne? Also, weil man da natürlich auch schon mal Sprüche hören könnte. Also, da finde ich, muss man ja auch mutig sein, oder wie nehmen Sie das wahr?
Ja. Aber so, also ich finde das, also das ist aber, das finde ich für mich so ein generelles Ding vom Priester sein. Also man ist gewohnt, dass man immer auch ein Zeichen des Widerspruchs ist, so. Und ich habe für mich irgendwann gedacht, so, ja, das ist so. Und das.
So bin ich halt.
Ja, nee, nicht so bin ich halt, sondern so ist es halt. Also wenn ich mich da jedes Mal verletzen lassen würde oder dann in arge Zweifel käme, ja, da wirst du ja irgendwann irre dran. Also das ist halt auch das mit dem Mut. Ich habe mich einmal dazu entschieden, eben auch für die Kirche Gesicht zu zeigen. Und dann hoffe ich, dass ich das auch so durchziehe. So, ne? Also ja, das...
Das ist ja so ein bisschen, wo wir viele Rückmeldungen zu bekommen, wie wir damit umgehen, auch gerade in dieser Öffentlichkeit zu stehen, Gesicht zu zeigen, weil das ja über den Kirchraum hinausgeht. Also wir kriegen ja Mitteilungen aus Neuseeland, Spanien, also die gucken uns irgendwie überall. Und klar, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann ist man auch der Kritik einfach ausgesetzt so. Aber das sage ich dann immer wieder, weil viele ja überlegen, da auch mit anzufangen. Und wir ermutigen die ja immer, genau, das auch zu machen, weil die dann sagen, ja, es gibt ja schon Frangels und Chef und die Dio-Kirche, wir brauchen das doch gar nicht noch auch. Und dann sage ich, doch, also es ist ja wichtig, gerade diese Vielfalt. Ne? Also vielleicht sind wir einigen zu flapsig, die nehmen dann irgendwo anders lieber was mit oder. Also ich finde diese Vielfalt auch in den sozialen Medien von der katholischen Kirche oder von überhaupt Kirche, finde ich unglaublich wichtig. Und da mutig dann voranzuschreiten.
Also das heißt auch nochmal, also wenn wir jetzt sagen, also wir hatten vorhin ja gesagt, also es braucht das Mut zum Zeugnis geben halt auch, ne? Also voll. Zu seinem Glauben zu stehen und da auch das kommunizieren zu können, sondern das eben nicht nur in der eigenen Bubble, sondern das groß machen, ins Internet setzen, da sagen sie, das brauchen wir wirklich.
Total. Und deswegen war mir das ja auch so wichtig, als wir uns dazu entschieden haben. Ich weiß noch genau, wie wir zusammensaßen, darüber überlegt haben. Da war er gerade neu in Krefeld, was wir vor Ort anders machen wollen. Dann haben wir uns entschieden. Wir sind beide relativ jung. Also ich eher nicht mehr so. Aber... Ja, den Spruch kann er nicht mehr hören, den reiße ich nämlich immer. Aber jetzt mit 40, Chef, kannst du dir den nochmal öfter anhören. Dass das wichtig ist, da vor Ort... Gesicht zu zeigen. Jetzt, was hast du gerade gesagt? Jetzt bin ich nämlich raus.
So, das habe ich nämlich gemerkt. Die hat sich nämlich vergaloppiert in ihrer Boshaftigkeit mir gegenüber.
Sag doch mal, was hast du gesagt?
Die Frage war, ob...
Ach so, genau. Und dann habe ich nämlich zu Chef gesagt, aber dann bitte nicht so churchy. Das war ja auch so ein Satz, den man jetzt schon mal öfter gehört hat, weil mir wichtig war, wenn wir Gesicht zeigen, wenn wir nach außen gehen mit unserem Job, mit unserem Berufsalltag und so, dann nicht einfach nur Kirchtürme auf Instagram zu posten. Wir lieben alle Kirchen, Chef besonders, und wir gehen auch alle im Urlaub gerne in Kirchen rein und tolle Gebäude. Aber es ist ja kein Mehrwert für die Leute, die das angucken, gerade in Neuseeland und Spanien. Also das kann man einmal die Woche posten, dann sieht das auch schön aus. Ne? In Krefeld ist die schöne
Also ich folge auf Instagram ganz vielen Seiten, wo nur so Kirchenbilder gepostet werden. Ich finde das toll, ehrlich gesagt.
Wow. So, Und mir war es wichtig, dass man den Menschen auch Mehrwert mitgibt. Also durch die Predigten beispielsweise von Chef, durch diesen Berufsalltag, durch dieses Gesicht zeigen, dass die Menschen wirklich wieder eine Person haben, die die mit Kirche verbinden können. Und hoffentlich dann auch positiv. Ja, also, dass man wieder einen Zugang findet. Und das schafft man durch Gebäude halt einfach nicht. Deswegen ist dieses Gesicht zeigen für mich das A und O. Ja.
Jetzt sind Sie als Gemeindereferentin ja eben auch in der Kirche tätig und auch für die Kirche tätig. Ach. Und so. Und wir würden ja schon sagen, also das ist ja auch eine Berufung, die Sie da leben. Wie haben Sie denn gemerkt, dass Sie sich jetzt wirklich trauen müssen, alle anderen Pläne, die man so fürs Leben hat und was man sich so vorstellen kann, das über Bord zu werfen und zu sagen, okay, ich spiele jetzt wirklich die Karte Kirche, ich mache das jetzt.
Ja, das war ganz komisch bei mir. Tatsächlich, also ich war ganz klassisch Messdienerin, weil meine eine Schwester das auch war. Aber ich sag Ihnen ganz ehrlich, die waren immer im Phantasialand. Das fand ich cool. Die haben immer einmal im Jahr einen Phantasialand-Ausflug gemacht. Das wollte ich natürlich auch. Also bin ich Messdienerin geworden. So. Und dann wurde unsere Pfarrei fusioniert und. Dann kamen neue Priester und dann hat man mit denen immer mal wieder gequatscht, Pizza gegessen, also so Messdienerabende gemacht und so. Und irgendwie kamen wir dann in Kontakt. Und bei uns gab es keine Gemeindereferentin. Und ich kannte den Beruf deshalb gar nicht. Und die sagten aber, hör mal, das wäre doch was für dich. Und ich dachte, weiß ich nicht. Also ich konnte mir immer unglaublich viel vorstellen mit den verschiedensten Altersgruppen und so und konnte mich da nicht so festlegen. Ja, und hatte dann verschiedene Gespräche geführt und habe dann auch, glaube ich, so ein Berufungsgespräch geführt. Und das war eine Ordensschwester und die hat gesagt, Frau Engel, Sie sind jetzt gerade 5 Minuten hier, aber der Job ist was für Sie. Und dann habe ich gedacht, okay. Und habe mich dann ans Telefon gesetzt und habe dann verschiedene Bistümer angerufen. Genau. Und ob man das glauben will oder nicht, ich saß wenige Wochen später in Paderborn. Und also man hört ja immer so klassische Berufungsgeschichten mit, ich bin dann über den Kirchplatz gegangen und die Glocken läuteten und ich wusste, ich werde Gemeindereferentin. So war es bei mir tatsächlich nicht, aber es war schon irgendwie, fand ich so, das wurde schon von Gott irgendwie so... Ja,
geführt,
voll. Ja. Also weil ich war wirklich dann auch, wie gesagt, 4 Wochen eher in Paderborn und ich war tatsächlich einfach rucki zucki da. Das wurde mir irgendwie so und ich habe es nie bereut, bis jetzt. Nee, also von daher, herzliche Einladung, wer sich für diesen Beruf interessiert, muss man wirklich
sagen. Das wäre jetzt das Nächste gewesen. Also wir leben jetzt ja gerade nicht in einer Schwemme von Menschen, die in der Pastoral arbeiten. Glauben Sie, dass... Berufung ist einfach am Ende oder die Leute hören das nicht mehr oder was ist da los?
Nee, ist auf keinen Fall am Ende. Die hören das nicht mehr, finde ich eigentlich ganz schön gerade gesagt, weil wir hören ja wirklich viel nicht, weil wir abgelenkt sind. Also jetzt, wenn ich wirklich an die sozialen Medien und an uns beide denke mit Instagram, TikTok und so, also wir werden ja so beschallt von jeder Situation und lenken uns ja so ab, dass wir entweder Gott nicht mehr hören oder generell auch uns nicht mehr zuhören und uns selbst auch nicht mehr zuhören. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, also dass wir diese Stille nicht mehr haben und dadurch dann auch das nicht mehr so wirkt, dass wir merken, wir sind vielleicht berufen für so einen Beruf. Ja? Und natürlich spielt da auch wieder der Mut bei. Also Sie haben ja auch viele Freunde und ich auch, die aus der Kirche ausgetreten sind, ne, die das dann auch teilweise dann immer so sagen mit, ach übrigens, ich bin aus der Kirche ausgetreten bei irgendeinem Weinabend oder so. Und da sage ich, danke für die Info, hätten wir ja vorher nochmal drüber sprechen können. Aber also da dann auch mutig wieder zu sagen, warum man das macht, warum arbeitet man für den Laden und was ist einem so wichtig und mit denen dann wieder ins Gespräch zu kommen und dass die auch merken, okay, ach, die macht das dafür und also dass die wirklich Menschen erreicht und das finde ich wieder mutig und gesichtszeigend, dass man so unterwegs ist, ja.
Ja, was wäre denn für Sie ein Grund zu sagen, ja, das lohnt sich für die Kirche zu arbeiten, hab mal Mut, mach das, spür dem mal nach, lass dich drauf ein.
Ja, also ich bin auch, kann man das jetzt so sagen, auch oft genervt von der Kirche, liebe aber natürlich den Beruf, die Vielfalt und meinen Glauben so und dann kann ich das, was manchmal für mich nicht okay ist, wo ich manchmal denke, das nervt mich jetzt, kann ich in den, in den Background stellen oder so, weil mir der Mensch unglaublich wichtig ist, ja, also da ist wieder das mit der Beziehung so, also diese Beziehungsarbeit, diese Seelsorge, dass man Menschen in herausfordernden Situationen hilft, diese Gemeinschaft, das finde ich unglaublich wichtig, ja. Und bei Ihnen?
Was war die Frage? Nein, also ich ich liebe diese Kirche, auch wenn sie mir manchmal wirklich auch auf die Nerven
ja,
geht.
Ja, weiß ich.
Aber also ich kann mir für mich nichts Schöneres vorstellen. So, also gerade jetzt der Priesterberuf ist so unfassbar vielfältig und du kommst so tief, also nicht nur mit Gott, sondern auch mit den Menschen in Berührung. Du berührst ganz existenzielle Fragen, du berührst existenzielle Momente im Leben anderer. Dir wird so viel Vertrauen immer noch entgegengebracht. Die Leute öffnen ihre Herzen und erzählen die dunkelsten Dinge und du darfst da irgendwie mit rein und darfst versuchen, das mit den Leuten anzuschauen und in das Licht Gottes zu halten und einen neuen Weg miteinander zu finden. So. Es ist einfach großartig. Ja. Ich hätte mir ganz viele andere Sachen irgendwie auch vorstellen können. Arzt, Anwalt, irgendwie so, wäre alles super. Aber ich glaube, ich wäre da nicht glücklich geworden, weil so diese andere Dimension, die eben ich nicht mehr in der Hand habe, so, weil die eben in meinem Beruf so unfassbar groß ist. Also ganz viel von dem, was wir tun und was da passiert zwischen den Menschen, so, ne, das sind ja gar nicht wir. Sondern das ist eigentlich jemand anders, der da wirkt. Das finde ich einfach großartig.
Aber jetzt haben wir ja eben schon gehört, und das wissen ja auch einige, die uns verfolgen. Sie haben ja, seit sie drei sind, so ist ja die Geschichte mit ihrem Opa im Kölner Dom, so, ne? Wussten sie ja, sie werden Priester. So, ja,
wusste ich nicht, sondern wollte ich machen.
Ja, also. So. Aber mussten sie denn dennoch mutig sein, diesen Schritt zu gehen, der ja wirklich auch nochmal total lebensverändernd ist in dem Sinne? Haben Sie da irgendwie so einen Moment gehabt, wo Sie sagten, boah, ja doch, da war ich echt mutig? Oder war das wirklich diese klare Linie von Anfang? Ja?
Also ehrlich gesagt, also ich habe für mich nicht das Gefühl gehabt, ich hätte da an irgendeiner Stelle nochmal besonders Mut aufgebracht, weil ich da wirklich so einfach so immer so reingewachsen bin und aus meinem Blickwinkel jetzt so von Gott auch so durchgeführt worden bin. So, ne? Also nee, also kann sein, dass andere sagen würden, doch, da war der irgendwie mutig aber und so, aber ich für mich selber jetzt, nee, das war so der Weg und das, ja.
Okay.
Ja.
Frage, wollen wir fragen, ob die Leute mutig sein wollen oder?
Wir sind ein bisschen auf die Zeit.
Ja, deswegen.
Ja.
Und Fragen stellen oder?
Meinetwegen.
Ja. Also wer von Ihnen ist mutig und...
Also wir sind offensichtlich mit dem Thema am Ende, also wir gehen jetzt in den Frageblock, okay.
Ja, und möchte eine Frage stellen. Das machen wir bei unseren Lesungen auch immer, da ist dann doch recht häufig... Oh ja, wer traut sich? Also wenn einer anfängt, dann läuft's einfach.
Ja, das geht dann los.
Das ist immer so unsere Erfahrung. Jetzt habt ihr die Möglichkeit... Ihr seid dann auch, glaube ich, auf, das sage ich jetzt lieber nicht, Spotify demnächst zu
hören. 100.000 Leute hören euch zu.
Ja, da vorne.
Also ich wollte ja gerne mal wissen, ich bin ganz begeistert, wenn ich in Social Media sehe, wie voll die Kirche ist, ob die vorher auch schon so voll war, bevor sie gestartet haben auf Instagram. Oder ob sie auch damit ihre eigene nahe Bubble auch erst wieder erreichen konnten und anzünden konnten.
Nee, also nein. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Welten, in denen wir da unterwegs sind. Das ist uns vor Ort auch sehr klar. Wir haben die eine Gemeinde im Internet und wir haben die eine Gemeinde vor Ort. Und es ist jetzt nicht so, dass, weil wir so viele Follower bei Instagram haben, deswegen die Kirche voll ist, sondern wir haben ja vor Ort auch sehr, sehr viel verändert und, wie ich glaube, auch mutige Schritte gewagt, was am Ende dazu geführt hat, dass dieser Ort für viele Leute ansprechend wurde und dass sich das, dass das weitererzählt wurde. Und wer dann mal da war, der blieb dann auch und brachte dann wieder andere mit. Und das war so eine stetige Entwicklung. Und wir sind jetzt an einem Punkt, also ich bin wirklich, ich lebe ja da auf der Insel der Seligen. Ja, das muss man einfach sagen. Wir haben da jeden Sonntag wirklich ein tolles Glaubensfest, wenn wir den Sonntagsgottesdienst feiern. Der Tempel ist voll, ist einfach großartig. Das war auch viel Arbeit. Aber das ist schon getrennt von Instagram. Wir haben immer mal Leute, die, kannst du sagen, vielleicht besser?
Immer mal Leute, die von Instagram kommen, so, aber die machen jetzt diese Masse nicht aus. Ja, das ist wirklich die Arbeit vor Ort, die da zählt. erzählt, genau. Vom Musiker, redegewandter Priester, der frei predigt und. Also so Willkommensdienst, das ist das einfach, was wir viel umgestellt haben und was das.
Ja, auch hört. Strukturell Dinge angepasst, ja, ja. Ne? Und auch Abschiede. Also wenn man jetzt sagt zum Thema Mut, ne? Also wir hatten am Anfang drei wirklich große Kirchen, die einen Steinwurf voneinander entfernt sind und da war schon meine Aufgabe zu sagen, Leute, wir können nicht auf so engen Raum drei große Kirchen bespielen, wir verlieren uns, ne? Wir müssen uns konzentrieren und die Leute sind das Gott sei Dank mitgegangen. Ne? Natürlich gab es auch negative Stimmen, aber die Leute sind das mitgegangen und haben dann auf einmal erlebt, das ist was anderes, ob man hier mit 40 Mann, mit 60 oder am Ende mit 300, 400 sitzt. Das macht mit mir als Priester was. Ne? Ich bin ganz anders da, aber die Leute ja auch, die kommen da hin und gucken nicht auf leere Bänke und es ist ein anderes Singen, es ist ein anderes Beten, es ist eine ganz andere Feiergestalt und ich denke immer, so muss doch Kirche sein, dass es wirklich ein Feiern ist und nicht so dieses sich beim Sterben zugucken. Ne? Also weil, ja. Also. Aber ja, also jetzt klatschen sie, aber wenn, ja, nee, das ist auch gut, ne? Aber wenn ihre Kirche die ist, wo man sagt, das geht jetzt nicht mehr, wir müssen alle zwei Kirchen weitergehen, dann hört das mit dem Klatschen erstmal auf. Aber wir brauchen den Mut. Wir können, also ich glaube, man muss sehr einfach gucken, wir wissen, wir können diese ganzen Immobilien so nicht halten, wir haben das Geld nicht, wir können sie nicht instand halten, wir haben aber vor allem auch nicht die Leute, die sie mit Leben füllen, das ist ja das viel größere Problem, ja, und sich da wieder zu sammeln und zu sagen, wir versuchen eine lebendige, eine anziehende Gemeinschaft zu sein, wo auch nochmal was ausstrahlt, ja, wo du nicht denkst, boah, da bin ich jetzt einmal gelandet, da gehe ich nie wieder hin, das ist ja furchtbar, ja. Das ist auch so ein Ding, was wir geändert haben. Wir haben so gesagt, das muss eine Vision sein. Du musst auf so einen Gottesdienst gucken und du musst dir immer vorstellen, da kommt irgendjemand, der mit Kirche überhaupt nichts am Hut hat. Der verirrt sich und landet ausnahmsweise aus Versehen bei dir in der Messe. Der muss rausgehen und muss wenigstens sagen, war gar nicht so schlimm. Ja, also so, ne? Also, dass wir auch merken, wir haben was Tolles anzubieten. Das muss auch glänzen, so, ne? Ja.
Ja, mutig in der Pastoral sein, das ist auf jeden Fall das Ding, ja. Ja, ja. Und in der Leitung, das irgendwie so zu führen. Gibt es noch Fragen?
Ja, jetzt geht's los. Schauen Sie sich, ja.
Ganz simple Frage, sind Sie vielleicht auch mal in Österreich unterwegs?
Also wenn Sie uns einladen und es Kaiserschmarrn gibt, können wir drüber reden. Also
über den Kaiserschmarrn, da lässt sich reden, einladen müsste man da mal schauen.
Ja. Also jetzt geplant ist es
nicht. Nee, also wir kriegen super viele Einladungen.
Fängels und Chef, die Europa-Tournee, ja, das
haben wirklich schon viele vorgeschlagen, ja. Mit so einem Bus dann unterwegs, ja, zu sein. Ja, wir sind halt zeitlich super eingeschränkt, ne, das ist das.
Also wir haben halt ja noch einen echten Job, sag ich immer, ne. Also
ja, wir versuchen viel, viel möglich zu machen, aber Österreich ist man natürlich auch ein paar Tage unterwegs, ja. Also gerne mal eine Einladung schicken, wir diskutieren dann nochmal.
Bei der Gelegenheit habt ihr auch manchmal den Mut, Nein zu sagen. Ihr braucht ja auch Freizeit, ihr habt auch nur ein Leben.
Das fängt so gerade an, ne?
Das Nein, ja, tatsächlich, genau. Das Nein sagen fällt uns beiden schwer. Und ich muss aber sagen, genau, das fängt so gerade an. Also man merkt die Erschöpfung teilweise so. Und jetzt alleine jetzt mit Instagram und Digitalem haben wir uns ja jetzt 2 Wochen. Also weil ich gesagt habe, ich mache mal wirklich gar nichts. Ne? Aber auch generell vor Ort, man muss das lernen, sonst wird man krank. Also weil man einfach so eine ständige Unruhe dann hat und so. Und man muss auf sich aufpassen. Sonst kann man ja auch nicht mehr in Beziehung mit anderen sein. Ne? Also von daher, das müssen wir noch besser lernen, glaube ich, beide. Aber wir sind dabei, ja.
Mich interessiert, wie gleichberechtigt Sie in der Pfarreiarbeit sind. Also ob Sie als nicht geweihte Frau irgendwas einfordern mussten und ob Sie irgendwas abgegeben haben und ob das auch mutig war im Zusammenspiel, aber auch im Vertreten nach außen.
Musste ich was abgeben?
Also
war ja schon Vorchefin.
Ja, sie war schon da und also das war überhaupt gar kein Thema bei uns, ehrlich gesagt. Ne? Also wir haben unsere unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, unsere unterschiedlichen Aufgabengebiete und das, was jemand übernimmt, das tut er auch und dann eben auch eigenverantwortlich. Also sie muss jetzt nicht irgendwie mit ihrem Erstkommunionkonzept kommen und ich muss da einen Stempel draufsetzen und sie muss für jeden Bleistift fragen. Und Und genauso wenig habe ich meine Freiheiten, wo ich meine Dinge tue. Was wir natürlich tun, ist, dass wir die Dinge miteinander besprechen. Was meinst du dazu? Und
wollte ich gerade sagen, genau. Ne? Weil sonst ist da wirklich diese Vertrauensbasis. Aber dieses miteinander absprechen ist uns einfach wegen der Meinung des anderen wichtig, um auch nochmal abgesichert zu sein, ist das jetzt klug oder nicht so, ne? Wenn wir eine neue Idee haben, aber sonst.
Ja. Also und ich habe für mich jetzt auch nicht, mir bricht jetzt das Gefühl so, mir bricht jetzt ein Zacken aus der Krone, wenn Frau Engel einen Bereich hat, den sie verantwortet. Und da kriege ich dann vielleicht auch gar nicht so viel mit. Also mir ist immer wichtig, ich möchte schon so einen groben Überblick haben, was ist bei uns los. So, ne? Aber dass ich da jetzt bis ins Detail ihr hinterher steigen würde, um zu gucken, ob die das alles richtig macht, also das, da würde ich ja auch irre dran werden. Ne? Und ja. Genau, nee, also das ist auf Augenhöhe, anders geht's ja auch gar nicht. Also, ja. Oder das würden Sie jetzt, Sie müssen das bitte einmal bestätigen, weil wenn der Pastor das sagt, ist das so.
Ich höre schon das Messer in meinem Ohr.
Bitte einmal sagen, ja, das ist so.
Ja, das ist so.
Danke.
Ich hätte noch eine Frage dazu, und zwar, dass man ja vor allem auch andere Menschen, die jetzt nicht christlich sind, nicht getauft sind, seinen Glauben irgendwie näher bringen möchte. Was würden Sie denn so als den Kern des christlichen Glaubens sagen, in also kurzen Sätzen? Er ist ja sehr vielfältig, aber was ist so der Kern?
Ja, Herr Pfarrer.
Also für mich ist der Kern die Gottesbeziehung. So, ja. Also wirklich sich, seine ganze Existenz, sein Herz und auch sein Denken auf Gott hin zu öffnen und dem eine Chance geben, in meinem Leben vorzukommen. Ja, das ist schon anstrengend genug, immer wieder Gott in das eigene Leben zu lassen und den immer mitzudenken, ja, bei den Dingen, die ich denke, die ich tue, auch die ich fühle. Aber ich glaube, wenn man da so anfängt, ja, eine Beziehung zu Gott aufzubauen und die auch wirklich zuzulassen, dann ist man im Kern schon drin und daraus kann alles andere erwachsen. Ne? Also ich würde gar nicht von jemandem verlangen, jetzt erstmal am Anfang jeden Sonntag in die Kirche zu gehen oder so, sondern soll mal anfangen, jeden Tag zu beten. Ja? Also jeden Tag sich mal eine Zeit zu nehmen und zu sagen, die Zeit gehört mir und Gott und da ist nur mein Leben und Gott gerade wichtig und alles andere nicht. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ich von anderen auch immer wieder erzählt bekomme, dann kommt automatisch die Sehnsucht und auch der Hunger nach mehr. Dann willst du mehr wissen, dann willst du mehr erfahren, dann willst du mit noch tiefer in Berührung kommen. Wir hatten letztes Jahr einen Glaubenskurs, wo die gesagt haben, wir wollen so richtig deep mal, was sagt die Kirche hier, was sagt die Kirche da, warum junge sagt Erwachsene, die Kirche das da, junge Erwachsene. Und da habe ich gemerkt, da war so viel Interesse, ja, die haben auch bei manchen Sachen gesagt, so, ja, nee, also da finde ich die Kirche jetzt aber so völlig daneben, so. Das kann ich auch aushalten, aber ich finde wichtig, dass ich anbieten kann, was sagt die Kirche und warum sagt die Kirche das und ihr könnt euch eine Meinung dazu bilden. Das kommt aber später, ja, das Erste ist, Gott reinlassen und mit ihm eine Beziehung aufbauen.
Ja, ich würde in meiner Heimatpfarrei gerne ein bisschen mehr machen mit Kindern und Jugendlichen, habe aber so das Gefühl, dass das beim Pfarrer nicht, oder bei unserem Pfarrer nicht ganz so gut ankommt. Wie bleib ich mutig, um da am Ball zu bleiben und ihn weiter und weiter zu fragen, bis er dann irgendwann sagt, ja komm, hier ist jemand, der hat Bock, der weiß, wovon er redet. Wie schaffe ich das, da mutig zu bleiben und nicht aufzugeben? Weil ich glaube, das ist schon auch wichtig, da auch Kinder und Jugendliche zu begleiten.
Frau Engel, Sie müssen auch immer gegen Ihren Pfarrer kämpfen. Ja,
ja. Ja, aber ich hätte die Frage jetzt an Sie abgespielt, so. Eigentlich wegen des Pfarrerdaseins. So. Sind Sie Ehrenamtliche oder Haupt...
Also ich bin Ehrenamtliche, ja. Ich arbeite schon mit Kindern und Jugendlichen, also ich weiß, wovon ich rede.
Ja, ja.
Aber so theologisch bin ich jetzt nicht so versiert, wie jetzt irgendwie ein Hauptamtlicher, der Theologie studiert hat.
Also mir tut das erstmal leid, wenn ich das höre, dass da Leute sind, die sich engagieren wollen, die Leute zusammenbringen wollen, die Leute auch eben für den Glauben begeistern wollen und dann so das Gefühl haben, mein Engagement ist gar nicht gewollt. So, ne? Ich lebe auch ganz oft nach dem Motto, steter Tropfen hüllt den Stein. So. Also mein Rat wäre jetzt, ja, Therapiestunde vor allem, also mein Rat wäre jetzt, also wirklich das Gespräch da nochmal zu suchen und vielleicht auch mal zu fragen, also warum ist das denn nicht gewollt und da einfach dran zu bleiben. Und ich finde, wir haben immer die Freiheit, dann auch zu gehen und sich in eine andere Gemeinde einzubringen. Ja, also man muss als Mensch, glaube ich, auch merken, okay, wenn ich hier nicht weiterkomme, dann versuche ich mich woanders einzubringen. So, das ist auch mutig, irgendwann zu sagen, okay, hier komme ich nicht weiter.
Passt nicht. Ja, genau.
Ich versuche es woanders. Ja? Also sich nicht entmutigen lassen, sondern eher sagen, okay, dann finde ich meinen Weg woanders. Ja, auch wenn es doof ist, aber ne, was soll ich sagen? Ja.
Ich habe auch noch eine Frage. Ihr hattet ja schon einige Erfahrungen mit Veränderungen bei euch vor Ort. Was würdet ihr denn Gemeinden raten, die gerade in so Veränderungsprozessen stecken? Also wie man da durchhält oder weitermacht?
Mutig zu sein, also gerade Dinge auch sterben zu lassen, neue Wege auszuprobieren. Das dachte ich jetzt auch gerade nochmal mit der Kinder- und Jugendarbeit. Also Dinge auszuprobieren und wenn es nicht läuft, kann man es ja immer noch sagen, okay, so war es nicht. Ne? Also da gibt es bei uns auch super viele Sachen, die wir ausprobiert haben. Also da vielleicht den Weg zu gehen und zu sagen, erstmal mutig zu sein, neue Dinge auszuprobieren, das anzunehmen und dann vielleicht aber auch mutig zu sein und zu sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, Dinge sterben zu lassen und nochmal neu zu gucken. Also immer diese Evaluierung auch zu haben, ne? Und miteinander im Gespräch zu sein.
Also wir sind jetzt überhaupt keine Leute, die irgendwelche Pastoralkonzepte schreiben und so. Das ist bestimmt alles richtig. Aber genau, wir probieren aus. Ja. Und dann gucken wir mit den Leuten, also wir machen, das sind ja auch nicht nur wir zwei, wir haben ja viele Ehrenamtliche, die mitdenken, die mittun und dann denken, was könnte hier so bei uns passen, was könnte funktionieren und dann wird das ausprobiert und entweder das passt oder das passt nicht. Und wenn es nicht passt, dann machen wir es halt nicht nochmal, dann machen wir was anderes. Und das ist noch ein Punkt, wo ich denke, das ist wichtig, eben auch dranbleiben. Ja? Also Frau Engel sagt ganz richtig, es gibt Dinge, die muss man sterben lassen, da muss man aufhören. Das heißt aber dann nicht, dass man dann mehr Freizeit hat und zu Hause Netflix guckt, sondern das heißt, wir setzen an dem Punkt was anderes. Ja? Also eben dann, wenn das eine nicht mehr geht, dann das andere ausprobieren, dass das eben nicht wie so ein langsames vor sich hinsterben sich anfühlt und auch so aussieht, sondern dass klar wird, die versuchen einen Weg zu finden. Da ist eine Dynamik, die sich einen Weg bahnt. So, ne? Also aushalten, dranbleiben, ausprobieren, mutig sein.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ich bin gerade erst hingekommen, daher weiß ich jetzt nicht genau, ob die Frage schon war. Wir haben einen großen Fahrverbund gekriegt. Wir sind jetzt, glaube ich, 13 Kirchen und wir müssen von einer Kirche in die andere Kirche hüpfen, weil wir sonst keine Eucharistiefeier kriegen. Und dann denke ich mir immer, ja, da kann ich nicht solche Willkommenskultur machen, wie sie das jetzt in Krefeld machen. Und wie ist das bei Ihnen gar nicht in der Gemeinde, also im Bistum so, dass Sie solche großen Gemeindeverbunde haben? Und wenn Sie sagen, ja, ich kann jeden Tag um 10 Uhr die Eucharistiefeier da feiern, finde ich toll.
Ja, also doch, natürlich. Also wir haben einen großen pastoralen Raum, 10 Kirchengemeinden, 39 Kirchen. Aber die sind natürlich, ich will mal sagen, die sind profiliert. Es ist nicht überall alles. Also wir verabschieden uns immer mehr von diesem, wir müssen überall die eierlegende Wollmilchsau sein. Und dann gibt es eben Zentren. Ne? Also jetzt die Dionysiuskirche ist eines dieser Zentren. Sie ist mitten in der Stadt. Da ist jeden Tag Eucharistie und sonntags dann sogar dreimal. Dann gibt es aber natürlich auch Kirchen, an denen an einem Sonntag nichts ist. Ja, das ist so. Aber das geht eben auch nicht anders. Da bin ich genau da. Klar, wenn ich versuche, alle irgendwie gleich zu bespielen, dann kriege ich das natürlich nicht hin, einen Willkommensdienst zu haben, der nicht nur auf zwei Schultern ruht, ne, sondern, aber wenn man sich an einen Ort konzentriert, da auch sammelt und da wirklich auch Man and Women Power reinsteckt, dann können solche Dinge gehen und auch ganz neu entstehen. Das war bei uns ja auch so. Es gibt ja diesen Willkommensdienst seit Corona, ne, als die ganzen Sicherheitsvorkehrungen da notwendig waren. Und dann mussten die Leute eben sich aus ihren ursprünglichen Kirchen da alle wieder neu zusammenfinden. Und da war auf einmal ein Feuer drin und die haben gemerkt, hier passiert was ganz Neues. Also die haben losgelassen, ihre alten Säulen und haben woanders eine Heimat gefunden. Das war so richtig, das war so wie so ein kleines Pfingsten, was da passiert ist. Das war richtig cool, ne? Und da würde ich denken, da würde ich mir wünschen, dass wir uns das mehr trauen. So traurig wie das ist, ich weiß das. Ja, also das ist nicht schön, sich zu überlegen, welche Kirche mache ich zu. Also ich bin nicht Priester geworden, um Kirchen abzureißen, wirklich nicht. Und das ist jede Kirche, wo ich denke, ich habe keine Ahnung, wie wir da weitermachen sollen und was ich aus dieser Kirche machen soll oder was wir aus dieser Kirche machen sollen, wie wir mit diesem Gebäude umgehen, ich weiß es nicht. Das tut mir weh, so. Aber ich sehe auch, es geht nicht anders, so. Und auch, ich glaube auch, das ginge nur auf Kosten der Lebendigkeit und das ist genau das, was wir nicht machen dürfen. Ja, genau. Also großer Verbund geht, aber man muss sich konzentrieren. Ja. Ja. Ja, danke. Gerne.
Ich habe auch eine Frage und zwar, ihr habt einiges verändert. Was hat sich bewährt? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr verändert?
was jetzt eben schon angesprochen worden ist, die Zusammenlegung beispielsweise in Corona-Zeiten, der Willkommensdienst. Also wir haben geguckt, was kommt bei den Leuten an? Und beispielsweise jetzt mit diesem Willkommensdienst, das war vorher, das kannten Sie jetzt alle wahrscheinlich durch Corona, dieser Ordnungsdienst, wo man die Namen abhaken musste. Und ich weiß noch genau, dann war alles wieder möglich, wir hatten ein Pastoralteam und dann habe ich zu meinem Pastoralteam gesagt, ey, wenn wir das jetzt aufgeben, dann wären wir ziemlich bescheuert, weil es hat so eine tolle Achtsamkeit stattgefunden, diese Ehrenamtlichen, die sich von allen Gemeinden auf einmal engagiert haben in einem Ort, das wäre vorher nicht möglich gewesen, die haben so einen Zusammenhalt bekommen und die genießen das richtig, da an der Tür zu stehen und mit den anderen, mit den Gemeindemitgliedern in Kontakt zu sein. Die Gemeindemitglieder, die haben sich auf einmal richtig gesehen gefühlt. Wenn einer am nächsten Sonntag nicht da war, haben die sich schon abgemeldet. Ja? Also weil die gesagt haben, machen Sie sich keine Sorgen, ich bin nächste Woche nicht da, ne? Nur so. Und also das fand ich, da war so eine tolle Achtsamkeit und so eine tolle Gemeinschaft entstanden. Ich habe gesagt, wenn wir das jetzt wieder zurückspulen, wie vieles zurückgespult worden ist nach Corona, als wieder alles möglich war, dann machen wir einen großen, großen Fehler.
Wir haben auch zum Beispiel der Liturgie ein klares Profil gegeben. Wir haben gesagt, wir feiern manche überrascht das immer, aber wir feiern eine sehr, sehr klassische Liturgie. Ich sage immer so, wie sie halt im Buche steht. Und wir haben seit einigen Jahren auch wieder sehr, sehr viele Messdiener für so Innenstadtverhältnisse. Die haben auch einfach Bock, was zu machen. Und dann fragen die auch so, machen wir heute Weihrauch? Und dann sage ich, ja, warum denn nicht? Ja, dann sollen sie es machen. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn da Kinder und Jugendliche sind, die wollen was machen und du sagst, nee, setzt euch einfach hin und seid still. Also was soll das denn? Ja, und dann machen wir da, haben wir dem so ein Profil gegeben. Das ist ein Stück auch dann Alleinstellungsmerkmal, ne? Wenn man sagt, so, das ist unser Ding. Wir sind auch von den Liedern eher klassisch. Das heißt nicht, dass wir das andere nicht gut finden. Wir sagen, an dem Ort ist verlässlich das. Dann kommt hinzu, dass natürlich ich auch gesagt habe, auch als ich noch andere Gemeinden übernommen habe und immer, ne, da kommt ja dann immer noch eine Kirche dazu und noch eine, so, das hört ja nie auf. Da habe ich gesagt, ja, das können wir alles so machen, aber ich werde sonntags um 11.30 Uhr in St. Dionysius sein und das wird nicht diskutiert, so, weil das auch wichtig ist, dass da eine Beziehung ist. Einmal von mir zu den Leuten, von den Leuten zu mir und auch zu dem Ort, das verändert mich als Prediger zum Beispiel auch, dass ich mit den Leuten auf einem Weg bin, dass man sich kennt, das wird unfassbar viel gequatscht nach dem Gottesdienst, wo die Leute viel von sich erzählen und das heißt, man hat wirklich das Gefühl, man ist echt Gemeinde, die sich auch ein bisschen kennt, ja, die nicht nur so nebeneinander her sitzt und dann ist der letzte Orgelton verklungen und alle gehen nach Hause, man interessiert sich nicht füreinander. Wir haben dann auch eingeführt so Sachen, wo ich dachte, das ist total tot, so Kirchencafé, ja. Aber ich gedacht, da lockt
heißt
ja keinen mehr.
Heißt bei uns aber bitte mit Sahne.
Ja, das heißt bei uns aber bitte mit Sahne, aber es ist ein Kirchencafé und da rennen die Leute uns die Tür ein, die bleiben schon, auch die jungen Leute, ne? Wir haben wirklich sehr gemischtes, auch junges Publikum, die holen sich da ihr Stückchen Kuchen, ihren Kaffee, stehen da stundenlang rum und quatschen, das ist richtig schön, also.
Ja, mir fällt jetzt noch ein, das Pfarrjournal gibt's bei uns,
ja, ja.
Das ist, zweimal im Jahr, das haben wir ganz am Anfang direkt umgestellt, da war eine Truppe, die hat das 30 Jahre lang gemacht, das war, alle zwei Wochen kam das, glaube ich, raus. Schwarz-Weiß, 10 Schriften, 10 unterschiedliche und ja, so. Und dann haben wir gesagt, also ansprechend ist es jetzt nicht. Und das war, wir waren neu in der Gemeinde, dieser Kreis hat das 30 Jahre lang gemacht und jetzt kommen da zwei und wollen das irgendwie verändern. Das war natürlich auch, also da muss man mit denen ins Gespräch gehen. Und ich erzähle immer die Story, wo dann wirklich einer der Männer, die da in dem Kreis waren, vor mir sitzt und nur noch so mit dem Kopf schüttelt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los, Herr, so und so, ne? Ich habe Bauchschmerzen. Also der war wirklich am Leiden. Und da habe ich gesagt, wir probieren es aus. Und wenn es dann schlecht wird, wir können immer noch mal zurückschwenken oder was anderes ausprobieren. Und das ist einer der Ersten, der wirklich immer zu uns kommt und sagt, tolles Heft, tolles Heft. Also wirklich die Menschen an die Hand zu nehmen, mit denen mutig den Weg auszuprobieren und zu gucken, läuft das oder läuft das nicht. Ja.
Es ist generell Öffentlichkeitsarbeit. Das ist super wichtig. Also wir schreiben auch, wenn wir besondere Gottesdienste haben oder so, das geben wir an die Lokalzeitung. Die drucken das natürlich ab. Die sind ja froh, wenn die was zum Drucken haben. Aber dadurch kriegen die Leute das mit, ja? Also du musst ja als Kirche dann schon dein Angebot auch nicht nur im Schaukasten, sondern auch darüber hinaus bewerben, sonst darfst du dich nicht wundern, wenn keiner weiß, dass das ist, ja? Das ist auch so ein Ding. Wir haben grundsätzlich was Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, auch dann die Homepage, die von vorne bis hinten komplett überarbeitet und geguckt, dass die aktuell ist, ne?
Das wird in der katholischen Kirche ja oft stiefmütterlich behandelt, die Öffentlichkeitsarbeit, und das ist einfach wieder so ein Ding, wo man auch Gesicht zeigen muss, ja? Also mit den Schaukästen, ne? Haptisch auch noch. Also ich meine jetzt Öffentlichkeitsarbeit nicht nur soziale Medien, sondern wirklich vor Ort, ne? Bodenpersonal, ja, aber auch Sie als Gemeinde und als Ehrenamtliche, dass man wirklich da ist und die Kirche offen hält und wirklich wertschätzend die Leute sieht auch. Also die Menschen, so geht es uns ja allen, wir wollen gesehen werden. Und das ist einfach dieses Miteinander, wofür wir stehen wollen zumindest. Wir versuchen es.
Eine Frage geht noch.
Oh, wer stellt die letzte Frage? Keiner.
Hier vorne.
Dankeschön. Hallo, ich komme aus einer sehr kleinen Gemeinde, wo man das Kirchensterben auch sehr sieht. Ich komme aus dem Osten und wie kann man da einen Schritt wagen, auf die Leute zuzugehen, beziehungsweise was ist so die Zukunft? Wie seid ihr, gestaltet ihr die Zukunft so?
Inwiefern?
Auf Gemeindeleben, damit man vielleicht wieder Leute in die Kirche kriegt.
Also die Frage, also für mich ist immer die Frage, ist das, ob das erste Ziel ist, die Leute in die Kirche zu kriegen. Ich glaube, das erste Ziel müsste sein, die Leute zu interessieren, dass sie neugierig werden. Und da sind wir, glaube ich, echt schon wieder auch beim Thema Öffentlichkeitsarbeit, sich so aufzustellen und sich im positiven Sinn zu präsentieren, dass jemand auf die Idee kommt, das könnte interessant für mich sein, da gehe ich mal gucken. So, ne? Und dann muss natürlich der ganze andere Rattenschwanz auch stimmen, ne? Von muss gesehen werden, muss mal Hallo gesagt werden, darf sich nicht direkt isoliert, unerwünscht vorkommen, ne? Also so dieses, ich weiß nicht, wie das hier so ist, aber bei uns im Rheinland ist das ja schon noch so, da hat schon jede Familie in den kleinen Vororten, die haben ihren Platz und da sitzen die immer. Und wenn jemand kommt, der sich nicht auskennt und der sitzt dann da auf dem Platz, dann ist die Messe aber gelesen. Also und da denke ich immer, ja, aber Leute, was ist das denn für eine Willkommenskultur? Dann sitzt die jetzt mal Sonntag halt woanders, die Messe ist trotzdem gültig und der Mensch hat vielleicht gedacht, ist ganz schön hier. So, ne? Also so, ne? Man muss die Leute sehen, müssen sich willkommen fühlen. Haben Sie noch was?
Ja, also dass man einfach also punktuell den Menschen auch ein gutes Gefühl mitgibt, auch wenn die erstmal nichts mit Kirche zu tun haben. Sei es, dass man als Bodenpersonal auf Beerdigungen unterwegs ist, auf Hochzeiten oder, ne? Also oder viele fragen immer, ja, findet ihr das nicht blöd, wenn Weihnachten oder Ostern dann Leute kommen, die sonst da gar nichts mit zu tun haben? Im Gegenteil, ist doch schön, ja? Aber denen dann wirklich ein positives Gefühl mitzugeben und zu zeigen, ey, Kirche kann richtig cool sein und Spaß machen und unser Glaube macht Spaß und unsere Gemeinschaft, das ist doch das, was wichtig ist. Also den punktuell, und so geht es, finde ich, auch in der Ehrenamtarbeit, ist das, finde ich, auch so ein Ding, punktuell denen ein gutes Gefühl mitzugeben, wenn die Lust haben und Spaß haben, mitzumachen und nicht zu sagen, ja, also wenn du mitmachen willst, gerne, aber dann für 4 Jahre, ne? Also das funktioniert heute nicht mehr.
Und Fahrblättchen muss auch noch austragen.
Ja, also Und wenn die nur eine Woche mitmachen, dann machen die nur eine Woche mit, ist doch super. Und wenn die sich gesehen und wertgeschätzt fühlen, dann kommen die auch wieder, ja.
Und dranbleiben, ne? Also jetzt nicht nur, wenn beim ersten Mal nur 10 kommen, man hat aber gedacht, es kommen 12, dann ja, ein bisschen dranbleiben, ne? Also dass wir sind jetzt seit 7 Jahren dran, sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, ja, das ist wirklich schön so, wie es ist, ne? Aber das sind halt auch 7 Jahre gewesen, wo wir auch viel ausprobiert haben und auch ausgehalten haben, wenn mein Plan nicht aufgegangen ist, ne? Man muss einfach mal dranbleiben. Mut haben. Schlusswort? Ja, geil. So, tschüss.
Frangels und Chef. Ein Podcast von domradio.de in Kooperation mit dem Bonifatiuswerk. Überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.